Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast.
Micha reklamiert die Macht. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat, als er vielleicht unter der Woche online oder jetzt im Laufe des Gottesdienstes das Thema gehört, Micha reklamiert die Macht, wer hat zuerst oder irgendwann an Star Wars gedacht? Dürft auch gerne die Hand hochnehmen. Mal gucken, ob wir ein paar... Nein, niemand tatsächlich. Sogar ich habe dran gedacht, obwohl ich jetzt kein großer Star Wars-Fan bin. Möge die Macht mit dir sein. Den Spruch habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Möge die Macht mit dir sein. Der Abschiedsgruß der Jedi. Erst dachte ich, dass es darum heute gar nicht geht. Aber wer Star Wars ein bisschen kennt, wird vielleicht doch die ein oder andere unabsichtliche Überschneidung feststellen, wenn Micha heute die Macht reklamiert. Denn auch uns begegnet heute in diesen Texten, mit denen wir es zu tun haben aus dem Micha-Buch, so eine ominöse Kraft, und ja, die hat auch eine dunkle Seite. Mein ursprünglicher Gedanke war aber eher, als ich das Thema mir ausgedacht und mit dem Buch Micha gearbeitet habe, eine andere Bedeutung von Macht, nämlich das, was der Duden als erste Bedeutung angibt. Macht ist die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Die Diskussion darüber, was solche Macht ist, wie sie funktioniert, welche guten und welche schwierigen, dunklen Seiten sie auch hat, die ist groß. Da steigen wir heute nicht ein. Ich werde euch darüber eigentlich nichts erzählen. Wir belassen es bei dieser ersten groben Richtung, bei dieser ersten Bedeutung, wenn Micha die Macht reklamiert. Macht bedeutet sowas wie die eigenen Ideen verwirklichen zu können. Mit dem Buch Micha tauchen wir ein in die Fragen nach Macht, die auch durchaus schillern, die vielfältig sind. Nach Ideen, die der Verwirklichung wirklich wert sind, wo es sich lohnt, Macht einzusetzen. Und vorneweg, das tut mir leid, ich werde heute dafür etwas länger brauchen. Ich hoffe aber, dass ihr das verzeiht, denn dieses Micha-Buch ist unglaublich spannend, wie ich finde. Und wir werden versuchen, so tief es geht, einzusteigen. Wenn ihr eure Bücher dabei habt, lest gerne währenddessen ein bisschen quer und lest ein bisschen mit. Unglaublich spannendes Buch. Und daher nehmen wir uns auch ein paar Minuten, das kommt dazu, dass es länger dauert, um mal wieder einen Überblick zu bekommen. Und wenn wir das versuchen beim Micha-Buch, dann stellen wir fest, Micha ist ein relativ chaotisches Buch. Das wechselt hin und her zwischen Nordreich und Südreich. Das kennt ihr mittlerweile vermutlich aus unserer Reihe, das geteilte Israel, Nordreich, Südreich. Das wechselt ständig her. Es nennt gefühlte Unmengen an Orten, die nahezu unaussprechlich sind und wo man auch in der Forschung, selbst die, die sich da auskennen, nicht so genau wissen, welche sind eigentlich wirkliche Orte und was sind vielleicht wirklich nur Wortspiele. Gibt es auch im Micha-Buch. Das Chaos wird dadurch perfekt, dass sich Heil und Unheil in diesem Buch, also schöne Ansagen und eher unschöne Ansagen, ständig abwechseln. Das kann man aber auch weniger chaotisch sehen und sogar dadurch das Buch gliedern. Es wechselt nämlich dreimal von Unheil zu Heil und so lässt sich das Buch ein bisschen gliedern und ordnen, einteilen. Zum Chaos gesellt sich dann aber wiederum, dass ganz, ganz unterschiedliche Zeiten angedeutet sind. Wenn man mal ein bisschen fragt, worum geht's denn da eigentlich historisch in diesem Buch? Da ist die Macht der Assyrer genannt im 8. Jahrhundert, die Macht der Babylonier im 6. Jahrhundert. Vielleicht ist sogar die Zeit des Wiederaufbaus Jerusalems nach dem Exil gemeint, also um das 5. Jahrhundert herum. Eventuell gibt es sogar noch Andeutungen über spätere Zeiten. Ein Zeitraum von über 200 Jahren also, der in diesem Buch drinsteckt. Wir merken daran wieder, wie auch bei anderen Büchern und Schriften unserer Reihe bisher, es geht bei Micha um das Buch. Es geht um die Schrift namens Micha. Nicht oder wenigstens nicht zuerst und nur am Rande um die Person Micha. Viel wichtiger ist der Inhalt. Das, was diese Person, was diese literarische Figur zu sagen hat. Dieses vermeintliche Chaos im Buch, wenn man da mal genauer hinschaut, dann dürfte das das Ergebnis einer langen Entwicklung des Textes sein. Also diese Texte sind nicht am Schreibtisch entstanden. Man stellt sich das ja manchmal so vor, da sitzt eine Person, die schreibt eben auf und am Ende entsteht ein kurzer, mehr oder weniger kurzer Roman. So ist das nicht, sondern man hat natürlich immer wieder die Texte, die einem zur Verfügung standen, genutzt. Es gab damals noch kein Urheberrecht, da war das unproblematisch. Und hat sie zugeschnitten auf die jeweils eigene Situation, auf das, was Menschen gerade beschäftigt hat, die diese Texte vorliegen hatten. Man hat das interpretiert und man hat das kommentiert. Das sind Gemeinschaftsprojekte über Jahrzehnte, über Jahrhunderte teilweise hinweg. Irgendwann flossen dann die verschiedenen Textversionen, die Kommentare, die Interpretationen ineinander und wurden zu einem Buch zusammengestellt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Spannend dabei sind im Falle von Micha auch einige wörtliche Überschneidungen zu dem Jesaja-Buch, nämlich zwischen Micha 4 und Jesaja 2, die kann man fast wörtlich nebeneinander legen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie passiert das? Zufall wird es nicht gewesen sein, also irgendwer hat von irgendwem abgeschrieben. Wer bei wem, das ist aber in der Forschung auch ganz unklar. Aber man sieht daran, man hat mit den Texten gearbeitet, man hat mit unterschiedlichen Traditionen gearbeitet, die einem vorlagen. Also auch damals noch kein Urheberrecht, das war völlig in Ordnung. Eher so eine Hommage an Jesaja oder Micha, je nachdem, wie man es sehen möchte. Noch ein kurzer Blick auf die Zeit des Propheten selbst, wie sie dargestellt wird. Seinen Job macht er laut der Schrift in der Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia. Das umspannt dann mindestens einen Zeitraum von etwa 15 Jahren, wenn man den mittleren König nimmt und mindestens einen Tag vorne und hinten dran legt. Also Ahas hat 15 Jahre regiert. Und wenn man alle zusammennimmt, sind das sage und schreibe 60 Jahre bis zur Rente. Nahezu unglaubliche 60 Jahre. Aber kommen wir zurück zum Thema. Soweit nur der Überblick, um so ein bisschen in das Buch einzusteigen. Micha reklamiert die Macht. Wie auch sonst umkreisen wir dieses Thema. Wir greifen mal mehr, mal weniger darauf zurück. Ich fand es diesmal hilfreich, das Buch einmal komplett durchzugehen. Nicht jeden Vers, aber zumindest entlang der Kapitel, jedes Kapitel kurz zu streifen. Denn trotz des vermeintlichen Chaos, das das Buch beim Lesen anrichten kann, im Kopf ergibt sich dann doch ein relativ schlüssiger Gedankengang, habe ich festgestellt. Solange man nicht versucht, jedes Verslein zu berücksichtigen und alles mit hineinzupacken, das werden wir heute Morgen nicht schaffen. Aber lasst euch mal hineinnehmen in ein paar Ideen zu den einzelnen Kapiteln des Micha-Buches. Ein paar Gedanken zu dieser Schrift. Und dabei beginne ich mit der Macht Gottes. Also nicht nur ich, sondern auch das Buch beginnt damit. Und die wird ziemlich anschaulich beschrieben, wenn man da reinschaut. Allerdings auch, wie ich finde, sehr unsympathisch, eben eher die dunkle Seite der Macht. Wenn wir da lesen, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und fährt herab und tritt auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser, die talwärts stürzen. Da kommt er angestürmt, der liebe Gott. Wutentbrannt. Und bei den Recherchen zu diesem Wortspiel habe ich festgestellt, dass das Godzilla-Motiv in den verschiedenen, vor allem japanischen Versionen dieses Films genauso chaotisch dargestellt wird wie hier im Buch Micha. Mal als Heil und Beschützer der Welt, tatsächlich kann man sich kaum vorstellen, wenn man so das Bild von Godzilla im Kopf hat, aber eben auch manchmal oder häufiger vermutlich als Unheil und als entfesselte Zerstörungskraft. Das Problem werden wir heute nicht lösen. Das Problem ist auch ständig präsent, wenn ihr die Propheten lest. Und wir werden nächste Woche bei Nahum, glaube ich, in die allertiefsten Abgründe dieses Problems schauen. Wer das Nahum-Buch schon mal vorher lesen will, nehmt euch da Zeit für und vielleicht ein Glas Wein dazu, das könnte helfen. Also wir belassen es mal bei der Beobachtung, Gott tritt auf den Plan und Gott hat einen Grund dafür. Denn es scheint etwas grundlegend schief zu laufen. Das Problem im ersten Kapitel, das nennt sich Götzen. falsche Götter. Klingt jetzt erstmal noch nicht so allzu spektakulär und das müsste man auch geschichtlich noch genauer einordnen, als ich das heute Morgen tun kann. Wir sparen uns das und ich versuche es mal für den Moment so zu interpretieren. Wenn die Kritik an der Religion im Raum steht, also daran, falschen Göttern hinterherzulaufen, falschen Göttern zu dienen, dann geht es um Fragen, die das Grundlegende des Lebens betreffen. Wenn es um Gott und falsche Götter geht, dann sind die grundlegenden Fragen des Lebens gestellt. Fragen wie die, die wir vor 2 Wochen bei Jesus hatten. Worum geht's eigentlich wirklich? Was ist denn das Wichtige im Leben? Und wenn wir nach Gott fragen, dann fragen wir nach den Dimensionen des Lebens, die uns noch gründlicher treffen, als alles andere das tun könnte. Der Theologe Paul Tillich, der nannte es die Frage nach dem, was uns unbedingt angeht. Und er schreibt dazu, das, was uns unbedingt angeht, ist das, was über unser Sein oder Nichtsein entscheidet. Hier gibt es kein Ausweichen. Was uns unbedingt angeht, das lässt keinen Augenblick der Gleichgültigkeit und des Vergessens zu. Es ist ein Gegenstand unendlicher Leidenschaft. Und diese Leidenschaft bringt Gott ganz offensichtlich auf, wenn er wie das Wasser die Täler herunterstürzt, wie das Feuer. Natürlich ist Tillich fast 2500 Jahrtausende später. Aber er trifft doch irgendwie ganz gut, welche Stimmung mir beim Lesen des Micha-Buchs bei diesem ersten Kapitel begegnet. Nämlich, dass es hier ums Ganze geht. Und wenn der Vorwurf lautet, ihr lauft falschen Göttern hinterher, dann heißt das übersetzt vielleicht, ihr setzt eure Existenz aufs Spiel, euer Sein oder Nichtsein. Ihr rennt am Leben vorbei. Und ihr verpasst das, worum es letztlich wirklich geht. Puh, das muss ich erst mal setzen. So tiefgründig ans Leben heranzukommen und dann auch noch kritisiert zu werden. Wie schon mehrfach gesagt, die Propheten, das ist keine gute Nachtlektüre. Meistens nicht. Aber gehen wir mal weiter. Nach der Religions- oder besser nach dieser fundamentalen Lebenskritik des ersten Kapitels geht es weiter mit Kritik an Macht und Recht. Das Micha-Buch, das beginnt zwar mit einer Anklage an die gesamte Menschheit, an die ganze Erde, also alle sind angesprochen, aber dann geht es auch erstmal um andere, nämlich um die Mächtigen. Die Macht der Mächtigen. Und da schreibt das Micha-Buch, weh denen, die Unheil planen und gehen mit bösen Gedanken und auf ihrem Lager, dass sie es frühe, wenn es Licht wird, vollbringen, weil sie die Macht haben. Unschwer zu erkennen, dass dieser Vers der Predigt das Thema geliehen, den Titel geliehen hat. Die Anklage ergeht gegen die Mächtigen. Für mich ist das ein ziemlich aktuelles Thema. Anklage an die Mächtigen. Denn auch in den gegenwärtigen Debatten, da stelle ich mir manchmal die Frage, wer ist denn eigentlich wirklich für das Chaos verantwortlich? Schaut man genauer hin, dann ist das nie so einfach. Das ist nie einfach zu beantworten, wer verantwortlich ist. Da spielen ganz viele Dinge mit rein. Und selbst wenn es manchmal so aussieht, es ist nicht einfach zu sagen, wer verantwortlich ist. Micha hält mir einerseits das Bewusstsein dafür wach, wie kompliziert es mit den Verantwortlichkeiten im Weltgeschehen ist. Denn am Anfang werden ja alle angesprochen, jetzt plötzlich die, die Verantwortung tragen. Und zugleich macht er doch auch eine klare Ansage. Und hier zuerst an die Mächtigen. Ich musste dabei an Stuttgart denken. Vielleicht erinnert ihr euch, die Friday for Future-Bewegung, die hatte zu Ferienbeginn am Stuttgarter Flughafen demonstriert gegen das Fliegen. Und ich fand, das war ein schönes Beispiel für das Problem der Macht. Denn wer müsste denn hier eigentlich zur Verantwortung gezogen werden? Ist das die richtige Stelle? Sind es diejenigen, die fliegen, sei es zum Urlaub machen oder beruflich? Oder sind es diejenigen, die zulassen, dass das wohl zweifellos umweltschädliche Fliegen so billig ist? Und an diesem Beispiel kam zumindest mir der Gedanke, ob man die Verantwortung tatsächlich auf alle abschieben kann, auf den Einzelnen. Also, mit Micha gibt es da natürlich auch keine eindeutige Antwort und das ist auch nicht eindeutig. Aber zumindest die Erinnerung, so einfach geht's auch nicht. Denn Verantwortung, die tragen vor allem auch die, die Macht haben. Die noch mehr Macht haben, eben weil sie die Macht haben. Legen wir uns da mal nicht fest, welche Art von Macht das ist. Ob nun politische Macht, technische Macht, finanzielle Macht oder ja, auch Wissen ist bekanntlich Macht. Und die Kritik des Micha-Buches könnte im Grundsatz lauten, gebraucht eure Macht nicht nur für euch selbst. Beim Propheten klingt das so, sie begehren Äcker und nehmen sie weg und sie begehren Häuser und reißen sie an sich. In Zeiten von Wohnraummangel und Immobilienspekulation, auch ein aktuelles Thema, aber als Dorfbewohner habe ich davon praktisch keine echte Ahnung. Daher lasse ich das mal allgemein. Micha ist, wenn man so will, antike Kapitalismuskritik. Oder vielmehr Kritik an einem egoistischen Kapitalismus, am Streben nach immer mehr für mich. Ein Kapitalismus, ein Wirtschaftssystem, das nur nach sich selbst fragt, nach sich selbst schaut und, bei Micha wohl im wahrsten Sinne, über Leichen geht. Ich versuche das mal so gut es geht, nicht bloß bei reiner Politik zu belassen. Auch wenn das gerade bei Micha extrem schwierig ist, weil das ein extrem politisches Buch ist. Und erst recht sollte das nicht parteipolitisch enden. Also bedenken wir die Sache nochmal aus unserer Perspektive als Kirche, als Gemeinde, nämlich aus einer religiösen Perspektive. Da lesen wir bei Micha, ja, wenn ein Irrgeist käme und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, ja, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Ja, am bequemsten wäre natürlich zu sagen, ja, macht weiter so. Super, ist doch alles gut. Ja, so grundlegend falsch ist es ja gar nicht. Die Welt funktioniert ja. Wir können ja alle ganz gut leben. Aber die Idee des Textes ist eine andere. Ob ihr euch die zu eigen macht, das ist natürlich, wie immer, eure Verantwortung und eure Entscheidung. Aber mit Micha würde ich sagen, nein, es läuft etwas grundlegend falsch. Und zwar überall da, wo die Mächtigen sich an den Ohnmächtigen vergreifen. Für den eigenen Profit, für den eigenen Vorteil, wo die Macht zum eigenen Vorteil missbraucht wird. Sei es politisch, wirtschaftlich, religiös, moralisch, wie auch immer. Und noch grundsätzlicher, wo andere unter einer Macht leiden, da wird diese Macht missbraucht. Und um mich da natürlich auch mit reinzunehmen, wo andere unter meiner Macht leiden, da wird diese Macht missbraucht. So verstehe ich Michas Kritik. Er fordert nicht, Macht einfach aufzugeben und abzuschaffen, sondern sie lebensfördernd einzusetzen. Darum geht es. Und das ist so grundlegend, dass wo das nicht passiert, der Allmächtige selbst mit Feuer und Wasser aus dem Himmel herabstürzt. Wo die Macht missbraucht wird, da stürzt der Allmächtige selbst herab. Was für ein mächtiges Bild für die Überzeugung, dass hier die Grundfesten des Lebens angesägt werden. Und dabei müssten es doch gerade die, die Macht haben, nochmal, welche Macht auch immer das sei, dabei müssten die es doch besser wissen. Ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Dabei geht es natürlich nicht darum, das Recht mit juristischen Spitzfindigkeiten zu eigenen Gunsten auszulegen oder die Schlupflöcher, die das Recht ja immer hat, zu nutzen für meinen eigenen Vorteil. Micha hört sich hier für mich nicht nach einem Anwalt oder Staatsanwalt oder sowas an, sondern für mich klingt das so, als berufe er sich auf ein Grundgefühl des Lebens. Als appelliere er an einen moralischen Kompass des Menschen. Als müsse da doch irgendetwas sein, was einem Menschen sagt, dass es so nicht funktionieren kann. Vielleicht reklamiert Micha ja nicht nur die Macht, sondern auch das, was wir Skrupel nennen. Nochmal der Duden. Eine auf moralischen Bedenken beruhende Hemmung. Ein Zweifel, ob ein bestimmtes Handeln mit dem eigenen Gewissen tatsächlich vereinbar ist. Manchmal bin ich mir unsicher, auch beim Blick in den Spiegel, ob es so ein Grundgefühl tatsächlich gibt. Und wenn ich Micha in meinem Ohr klingen lasse, dann höre ich auch bei ihm die Verzweiflung über die offensichtliche Skrupellosigkeit von Welt, von Menschen, von ganzen Gemeinschaften. So ein tiefer Weltschmerz, der sich dann in sehr, sehr heftigen Worten ausdrückt. Ich habe mal da FSK 16 dazu geschrieben. Also, ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Und es geht weiter, aber sie hassen das Gute und lieben das Arge. Sie schinden ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fressen das Fleisch meines Volks. Und wenn sie ihnen die Haut abgezogen und ihnen die Knochen zerbrochen haben, zerlegen sie es wie für den Topf und wie Fleisch für den Kessel. Würg. Das ist schon brutal. Das ist schon eklig. Also ein ekliges Stück Bibel, finde ich. Aber es lässt die Entrüstung derer erkennen, die diese Texte geschrieben haben. Worüber sie herziehen, das lässt sich eben nicht einfach beiseite schieben mit einem, ja gut, das ist schade, blöd gelaufen. Es handelt sich eben nicht um Kavaliersdelikte und Bagatellen. Wo die Mächtigen gegen die Ohnmächtigen ins Feld ziehen, das ist ja das Thema. Wo Macht missbraucht wird gegen die, die keine Macht haben, da gerät die ganze Welt aus den Fugen. Da müssen solche drastischen Worte her, ganz offensichtlich. Und das Micha-Buch, das geht noch weiter. Wer sich an der Ausbeutung der Ohnmächtigen beteiligt, an der Unterdrückung der Armen, der hat jedes Recht verwirkt, sich auf Gott zu berufen. Denn für den Fall, dass Sie selbst oder wir selbst, ich selbst, die Auswirkungen meines Tuns zu spüren bekomme, sagt der Prophet mir zu, wenn sie dann zum Herrn schreien, wird er sie nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor ihnen verbergen zur selben Zeit, wie sie es mit ihrem bösen Treiben verdient haben. Und das ist verdammt starker Tobak. Gott wendet sich vom Menschen ab. Und das ist mir ein nahezu unerträglicher Gedanke. Und ich ringe damit, ihn in meinem Gottesbild unterzubringen, in dem Gottesbild, das ich von Jesus Christus her gewinne, vom, ja doch auch irgendwie lieben Gott. Und vielleicht geht es nur so, zumindest für mich, wie alle Rede von Gott, wie alles Reden von Gott, ist auch das ein Bild dafür, wie sehr Menschen sich von der göttlichen Idee vom Leben entfernen können. Wie intensiv Menschen an dem Ast des Lebens sägen können, auf dem sie doch selbst sitzen. Und das drückt diese Absurdität aus, was wir Menschen, was ich immer und immer wieder zustande bringe. Mich vom Leben abzuwenden. Und immer wieder ganz besonders vom Leben der anderen. Daher der nächste Gedanke, die Macht der anderen. Dabei sind es gerade nämlich die anderen, das Leben der anderen. Es sind die anderen, auf denen die Hoffnung liegen könnte. Denn die, die im Micha-Buch angesprochen sind, die haben es ja nach Strich und Faden vergeigt. Grundlegend, völlig. Und dieses Gespür nach dem Leben der anderen, das greift das Micha-Buch auf, wenn es den nächsten Trumpf aus dem Ärmel zaubert. Nachdem Gott im ersten Kapitel schon ziemlich mächtig Godzilla-artig auftrat, bricht nun im vierten Kapitel das Weltende an. In den letzten Tagen. Also nochmal ganz großes Kino, wenn man so will. Dabei geht es nicht so sehr um das zeitliche Ende der Welt, sondern nach meinem Verständnis geht es um das, was sprichwörtlich am Ende zählt. Das, worauf es am Ende ankommt. Und was ist das? Worauf kommt es am Ende an? Was ist das? Das ist eine Überraschung. Denn am Ende werden diejenigen auf der Seite Gottes stehen, von denen es niemand erwartet hat. Das klingt fast wie bei Jona letzte Woche, wo alle, außer dem Juden Jona, auf der Seite des jüdischen Gottes stehen. Und so auch hier. Da schreibt das Micha-Buch, und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion, von dort wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Die Völker und die Heiden. Das klingt ein bisschen komisch, einfach übersetzt. Das sind alle anderen. Das sind die anderen. Die kommen und merken offenbar, dass beim Gott, von dem Micha spricht, etwas zu holen ist. Und nicht nur irgendwas, sondern Leben. Ich höre da so ein bisschen das Aufatmen des Propheten nach der Verzweiflung über die Skrupellosigkeit. 3 Kapitel lang kommt jetzt ein Gott sei Dank, es gibt ja doch noch Menschen mit funktionierendem moralischen Kompass. Es gibt doch noch welche, die merken, dass etwas anders laufen muss. Und notfalls sind es eben die anderen. Weil sich das Göttliche nicht auf ein Volk beschränken lässt. Weil sich Gott nicht auf eine Kirche festlegen lässt. Nicht mal auf eine Religion. Es geht um viel mehr als das. Es geht ums Leben. Es geht ums Überleben. Und die Hoffnung ist, dass in der Begegnung mit diesem Gott das Miteinander zu funktionieren beginnt, über diese Schranken von Volk und Religion und Nation hinweg. Dass das Gegeneinander sich endlich legt. Dass dadurch auch die Unterdrückung aufhört, weil wir uns gegenseitig das Leben gönnen. Oder in der Sprache des Micha-Buches: Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Nicht nur, dass sie keinen Krieg führen, sie werden es noch nicht mal mehr lernen. Was für eine Utopie oder besser, was für eine Hoffnung. Und Friede bedeutet ja nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Waffen. Es geht ja noch viel, viel weiter. Es bedeutet, dass Menschen einen Platz in der Welt finden. Dass Menschen einen Platz in einer Gesellschaft finden. Und das Micha-Buch, das hat diese Idee, dass Friede geschieht, wenn die Lahmen gesammelt werden. Und die Verstoßenen integriert werden. Mehr noch, sie werden die Macht haben. Mächtig die Machtlosen. Und das kennen wir doch vom Propheten des Neuen Testaments, der fast genau das Gleiche gesagt hat. Mächtig sind die, die machtlos sind, denn sie werden die Welt erben. Und wirklich mächtig sind auch die, die ihre Macht dafür, für andere nutzen und zur Not vielleicht sogar aufgeben. So funktioniert unsere Welt nicht. Klar, das weiß ich auch, natürlich nicht. So funktioniert es nicht, so läuft es nicht. Aber genau das zu sagen und an die große Idee zu erinnern, das ist die Aufgabe und die Berufung aller Prophetinnen und Propheten. Und manchmal sind es auch dann die Einzelnen, die Macht haben. Eben diese Prophetinnen gestalten mit besonderem Auftreten, mit besonderem Charisma, mit besonderer Aufmerksamkeit. Ob in unserer Zeit die, natürlich darf nicht fehlen, Schülerin Greta Thunberg, die fürs Klima aufsteht, oder der leider mittlerweile ehemalige Football-Profi Colin Kaepernick, der gegen die Polizeigewalt in den USA kniet. Seien es in den vorigen Jahrzehnten Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer, große Gestalten, prophetische Gestalten, die den Finger in die Wunden der Menschheit legen. Das Micha-Buch geht noch einen Schritt darüber hinaus, noch einen Schritt weiter und erwartet diese eine Gestalt, an der sich das ganze Leben orientieren kann. Es beschreibt sie wie einen Hirten, der seine Herde fürsorglich weidet. Und gibt es ein friedlicheres Bild als so eine grasende Schafherde? Und es wird noch eins obendrauf gesetzt. Diese Gestalt wird nicht nur friedlich sein, sondern sie ist selbst der personifizierte Friede. Sie wird dafür einstehen, dass Barrieren abgebaut werden, dass Integration geschieht, dass Menschen zueinander finden. Und an ihr werden sich Menschen mehr als nur ein Beispiel nehmen. Man wird ihr nachfolgen. Und ihr merkt vermutlich, worauf dieser Gedanke in der christlichen Tradition hinauslaufen wird. Auf welche Gestalt. Aber hier bei Micha, da geht es nicht um eine konkrete Person. Natürlich nicht um Greta, Colin, Martin oder Dietrich. Und es ist hier auch nicht die Rede von Jesus aus Nazareth. Der ist noch nicht geboren zu der Zeit. Die christliche Gemeinde hat in diesen Ideen später natürlich sehr, sehr passende Worte für das gefunden, was sie erlebt hat. Für die Bedeutung des Jesus, mit dem sie unterwegs ist. Aber diese Texte wurden nicht ursprünglich auf ihn hingeschrieben. Hier geht es um eine geradezu utopische Idealgestalt. Und das ist besonders für unsere deutsche Geschichte wichtig und heilsam wahrzunehmen. Denn immer wieder haben Gemeinschaften Einzelne viel zu mächtig gemacht. Und selten wurde daraus Friede. Vermutlich nie. Und in der Forschung ist übrigens auch gar nicht so richtig klar, was mit dieser Gestalt überhaupt gemeint ist. Es gibt sehr unterschiedliche Traditionen. Es liegt tatsächlich gerade irgendwo zwischen einer realen Erwartung und einer idealen Utopie. Und die Hoffnung ist, dass die Macht eines Einzelnen, vielleicht auch eines utopischen Einzelnen, sich zum Wohl aller verwirklicht. Und schon im Text wird das Gespür dafür deutlich, dass das kein Mensch, kein Einzelner leisten kann. Daher noch einmal zum Abschluss des Micha-Buches kommt die Macht Gottes ins Spiel. Denn selbst das Ideal einer menschlichen Macht, das muss noch einmal von der Macht Gottes gebrochen werden. Alle Macht findet ihre Grenze an und in Gott. Und das heißt letztlich am Leben selbst. Da ist etwas, das aller Macht überhaupt erst eine Grundlage gibt. Einen Sinn, eine Richtung. Es ist das Leben der Welt, das Leben überhaupt und immer wieder, ganz besonders, es ist das, was der Macht seine Richtung gibt, das Leben der anderen. Wer sich daran vergreift, sieht sich dann mit der Macht des Allmächtigen konfrontiert. So die Idee des Micha-Buches, wie ich sie verstehe. Mehr noch, wer sich daran vergreift, am Leben der anderen, wird von dieser allmächtigen Macht angeklagt. Das Micha-Buch, das hört schon den Versuch der Ausflüchte, irgendwie diesen Prozess einigermaßen schadlos zu überstehen. Die Suche der Menschen danach, diese Macht irgendwie zu besänftigen, mit einem blauen Auge davonzukommen, irgendwie diese Macht auf die eigene Seite zu ziehen, sich ein bisschen einzuschmeicheln. Und im Micha-Buch klingt das so: Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Irgendwie allzu menschliche Ausflüchte. und vor allem fromme Reaktionen. Und das ist der Versuch, irgendwie anderweitig wieder gut zu machen, was ich verbockt habe. Um das, worum es eigentlich geht, eben nicht besser machen zu müssen. Und wie Gott darauf reagieren würde, auf diesen Versuch der Ausreden und Ausflüchte, nach dem Micha-Buch vielleicht so: Meine Güte, es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei dir sucht. Nichts als das Recht zu halten und Gnade zu lieben und entschlossen mit deinem Gott unterwegs zu sein. Zwischenbemerkung: Die Lutherbibel übersetzt hier das Recht aus mir unerfindlichen Gründen mit Wort Gottes. Das ist so missverständlich, dass es eigentlich schon falsch ist. Es geht um das Recht. Es geht um das, was Micha die ganze Zeit schon eingefordert hat. Es ist das, was der Mensch doch eigentlich kennen sollte, was ihn doch eigentlich ausrichten sollte. Es ist doch diese Grundordnung des Lebens, die das Leben für alle ermöglichen soll. Diese Grundordnung, die Gnade zu lieben. Diese Grundordnung, das sollte die Rahmenbedingung dafür schaffen, die Gnade lieben zu können und dadurch und darin mit Gott unterwegs zu sein. Oder anders gesagt, auf der Seite des Göttlichen zu stehen, auf der Seite des Lebens. Das Spannende daran ist, das ist nicht nur das, was Gott vom Leben fordert, sondern es ist auch das, was die Macht Gottes ist. Gnade lieben. Es ist das, was Gott selbst ist. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wow. Das ist die Macht. Ich würde sogar sagen, das ist die Allmacht Gottes. Darin zeigt sich die Kraft des Göttlichen, dass die Menschen und Menschheit bei aller Anklage aber letztlich doch nicht auf ihr Versagen festlegt. Auch dich nicht. Schon klar, das ist kaum zu glauben. Das kann ich weder beim Blick in den Spiegel noch beim Blick in die Zeitung wirklich glauben. Aber auch das können die Propheten mir diese Hoffnung schenken. Eine Hoffnung, die selten meine eigene ist, die aber auch mir gilt. Dir. Die Hoffnung, dass es nicht nur weitergeht irgendwie, sondern immer wieder neu anfangen kann. Ein Schlussgedanke, der gerade bei diesem letzten wichtig zu sein scheint. Ist also alles halb so wild? Macht also nichts? Das wäre diese billige Gnade, mit der Bonhoeffer immer wieder zitiert wird. Dann wäre ja alles vergessen, was das Micha-Buch bisher zu sagen hatte. Dann hätten wir uns nur diese Verse angucken müssen. Ich glaube zwar einerseits, dass auch an dieser billigen Gnade etwas dran ist, ja. Ich hoffe, dass da etwas dran ist. Aber mit dem Micha-Buch wird es dann doch schwierig. Denn die Hoffnung wird denen zugesagt, denen das eigene, das gemeinsame und das allgemeine Versagen bewusst geworden ist. Und da will ja niemand drin stecken bleiben, oder? Die Hoffnung richtet sich an die, die sich nach dem Leben sehnen und die dem Frieden nachjagen. Micha hat ziemlich deutlich gemacht, auch wenn das schwer verdaulich ist, aber er hat doch deutlich gemacht, wem das Leben der anderen und der Friede aller relativ egal ist, der sollte darin eben eher nicht mit göttlichem Beistand rechnen. Und wenn Micha die Macht reklamiert, dann tut das Buch es auf der verzweifelten Suche nach Leben, auf der verzweifelten Suche nach Frieden. Dann ruft es alle Macht und alle Mächtigen zusammen, das Leben zu fördern und, wie es unsere Jahreslosung so schön ausdrückt, dem Frieden nachzujagen. Sei die Macht auch noch so klein und die Herausforderung auch noch so groß, ja. Aber auf der Suche nach Leben, auf der Suche nach dem Leben der anderen, wissen wir die eine Macht auf unserer Seite, die göttliche. Die Macht, die in der Lage ist, die Gnade zu lieben und die es ermöglicht, die Gnade zu lieben. Mit ihr will ich unterwegs sein und tun, was in meiner Macht steht. Möge die Macht mit euch sein. Amen.
Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.